Glück auf, meine Kumpel und Malucha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast, Königsblau im Ohr. Heute mit dabei mit dem Schalke-Experten Luca, der auch als Experte natürlich das Spiel vorausgesagt hat. Wie geht's dir?
Ja, danke, dass du mir hier immer solche Blumen zuwirfst als Schalke-Experten. Ich wünschte, ich hätte es dieses Mal nicht richtig getippt. Habe ja leider auf Unentschieden getippt, ist leider auch aufgegangen. Ja, ich wünschte einfach, mein Gefühl hätte mich mal getäuscht, aber war jetzt leider nicht so. Ja, abgesehen davon geht es mir ganz gut soweit. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut, sogar sehr gut. Bloß jetzt diese Tabellenkonstellation macht mich sehr zu schaffen. Hätte ich noch Haare auf dem Kopf, hätte ich ein paar graue Haare mehr. Aber ja, das ist sehr, sehr prekär, die Situation. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum Spiel. Schalke Frankfurt. Diesmal musst du uns ein bisschen unterstützen mit den Bildern vom TV. Ich habe das live im Stadion gesehen, war direkt unten. Für die, die es interessiert, D1. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob 1-1 oder auf jeden Fall der im D-Block ganz unten der Platz mit der Nummer 1. War im Prinzip direkt quasi, wenn der Graben nicht wäre, wäre ich direkt am Höhe des Rasens. Unter uns war noch so eine kleine Untertribüne und dann daneben so irgendwas mit Medien, ich weiß nicht, Stadion. Durchsagen oder so, was da gemacht wird, irgendwas Technisches war da noch und halt 2 Meter daneben die Trainerbank, wo du wirklich alles perfekt sehen kannst und nur halt das Spiel nicht ganz so gut, wie wenn du jetzt ein bisschen höher gestanden hättest, deswegen musst du uns da mit reinholen, aber war eine Top-Atmosphäre da mit den Plätzen, freier Sicht zur Nordkurve, war sehr, sehr geil.
Hattest du auch eine gute freie Sicht auf die Choreo?
Ja, also das Stadion erstmal richtig krass. Da hat fast jeder mitgemacht. Also ein paar.
Außer dir natürlich, du kamst in Grün.
nee, ich habe selbst die grüne Kappe hatte ich nicht angezogen, die eigentlich so mein Markenzeichen ist. Ich hatte diesmal diese schwarze Schalke-Kappe an. Klar, die war jetzt auch nicht weiß, aber ich hatte ein weißes T-Shirt.
Die ist dann eigentlich eher Frankfurt-farben, ne? Also da hast du uns ein bisschen was eingeborgt mit.
Stimmt. Aber da war ein fettes Schalke-Logo drauf. Aber klar, weißes T-Shirt hatte ich an. Und ja, eigentlich so gut wie jeder war in weiß gekleidet. Also man hat es wirklich, diesen Effekt hatte man wirklich gehabt, dass Unterrang völlig weiß war, Oberrang völlig blau. Das war schon eine heftige Atmosphäre, so wenn du als Spieler, weil ich war im Prinzip wie so ein Spieler, so von der Höhe her und konnte halt in die Nordkurve reingucken, konnte in die Gegentribüne reingucken, hatte eine super Sicht von unten aufs Stadion hoch. Das war wirklich top bei den Plätzen und man hat gemerkt, das hat eine sehr, sehr krasse Atmosphäre, diese Masse an Leute, die da mitmachen. Das war wirklich so. Das drückt auf die Spieler drauf, diese weißen gekleideten Personen, diese blauen gekleideten Personen da drüber. Und dann gab es ja auch noch die Choreo mit dem Plakat, was dann runtergefallen ist, plus dann auch noch Pyro, die dann gezündet worden ist, plus natürlich auch diese Lautstärke von dem Publikum, wo wirklich das ganze Stadion mitgemacht hat. Das war wirklich einmalig und ja, dann hat sich das ja auch direkt aufs Spiel übertragen und man ging sehr, sehr früh in Führung. Ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also erstmal, ich hätte es natürlich auch gern gesehen im Stadion. Bisschen schade, dass ich jetzt nur im Fernsehen gucken konnte, aber dadurch habe ich natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen besser noch im Kopf, wie es genau passiert ist. Ja, also es war ja wirklich direkt am Beginn des Spiels, also 48 Sekunden gespielt, auf einmal schädelt da Rodde ein Ding ein. Ich glaube, jeder hat sich gedacht, was ist denn jetzt hier los? Besser hätte es eigentlich nicht starten können. Gehst direkt innerhalb einer Minute in Führung, bei so einem wichtigen Spiel, was den Klassenerhalt bringen könnte. Ja, und dann kommt natürlich irgendwann später direkt die Schwolo-Show, ne?
Ja, boah, das war schlimm. Aber erstmal zum ersten Treffer, Vorarbeit oder herausgeholt von Karaman, den ich ja sehr häufig gelobt habe, der auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat.
Bin ich auch absolut bei dir. Also bei dem Spiel muss man wirklich sagen, Karaman definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen.
Ja, und so, viele haben den halt abgeschrieben, so, ne? Ich war so einer der wenigen, die an den noch so geglaubt haben, weil ich fand wirklich, ohne mich jetzt zu viel zu loben, der hat halt viele Sachen gut gemacht und der hat halt auch unter diesem Kramer-Fußball halt auch, ja, konnte der davon nicht profitieren, dass da so ein, dass kein Fußball gespielt worden ist und hohe Bälle geschlagen worden sind und du dann vorne zwei Stürmer hattest und ja, da kann man ja nichts mit anfangen. Und jetzt, wo ein bisschen mehr Fußball gespielt wird, dann zeigt er halt seine Qualitäten und der bringt halt viel mit. Der ist dynamisch, der hat einen Körper, der kann auch dribbeln. Klar, der ist so ein bisschen wie Bülter, ne? Wir hatten ja beschrieben, Bülter ist so, der kann von allem etwas so. Und Karaman kann auch von allem etwas. Der ist relativ schnell. Im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast, wo wir noch diese Tempodiskussion hatten,
Ja, stimmt.
hat auch einer da nochmal ganz genau erklärt, dass der Karaman sogar schneller war als der Bülter, wenn ich das nochmal richtig im Kopf hatte. Und ja, da merkt man einfach, dass der super viel Qualität hat. Was dem ein bisschen abgeht, ist halt der Torriecher. Aber wenn er das auch noch hätte wie so ein Bülter, wenn er da jetzt auch 10 Saisontore hätte, dann hätten wir echt eine richtig gute Flügelzange. Und ja, der hat dann den Freistoß rausgeholt. Salazar dann mit einer guten Hereingabe. Wie oft haben wir das, wo wir immer gesagt haben, Standardsituation so schwach bei uns und dann direkt 50 Sekunden oder was das war, direkt der Ball dann drinne. Und für Terodde hat es mich auch mega gefreut, weil das ist ja sein letztes Heimspiel. Falls wir keine Relegation spielen, war jetzt wahrscheinlich auch, wenn wir die Relegation nicht spielen, das letzte Spiel für Schalke überhaupt. Und dass er dann nochmal so im letzten Spiel, was er gespielt hat, nochmal mit dem Tor, nochmal so positiv in Erinnerung bleibt in den Köpfen, das hat mich auch mega gefreut.
Ja, also ich finde es auch erstmal sehr, sehr schade, dass Torodde eben jetzt diese Sperre hat gegen Leipzig und das wirklich jetzt sein letztes Spiel für uns wahrscheinlich gewesen ist. Und so wie es aktuell aussieht, ja auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir leider noch irgendwie die Klasse halten. Sieht ja jetzt sehr, sehr schlecht aus, aber darauf gehen wir später nochmal ein.
Ja.
Und ist dann halt extrem ärgerlich, dass dann Torodde da so emotional in diesem Spiel war und dann so sehr auf den Schiedsrichter eingeredet hat, dass er dann eben die gelbe Karte leider sehen musste. Ist natürlich, kann man sagen, klar, ein bisschen dämlich von Torodde gemacht. Aber er ist nun mal der Kapitän, er muss da irgendwie auch für die Mannschaft sprechen. Ich weiß halt nur nicht, ob Terodes impulsive Art da jetzt wirklich der beste Weg war, auf den Schiedsrichter einzureden. Hätte er sich im Zaun halten müssen, hat er leider nicht hinbekommen, ist ärgerlich, kann man jetzt aber nicht ändern. Und so wie ich das jetzt auch gelesen habe, soll es ja bei Polter auch nicht für 90 Minuten reichen. Umso ärgerlicher, dass er jetzt leider fehlt. Aber trotzdem,
Ja.
wie du gerade gesagt hast, absolut erfreulich trotzdem, dass er in seinem wahrscheinlich letzten Spiel getroffen hat. Ich hoffe immer noch unterbewusst zu 1% wenigstens darauf, dass, wenn wir absteigen, vielleicht Rodde sich denkt, so möchte ich nicht aufhören bei Schalke, ich mache doch noch ein Jahr, auch wenn es wahrscheinlich nicht passieren wird.
Da
Aber
will ich auch gleich
jetzt,
mit dir nochmal drüber sprechen. Da können wir echt
ja,
gleich nochmal
Fabian
sprechen, weil ich habe.
Kurz-Geschichte so ein bisschen, ne? Da hab ich ein bisschen
Ja.
Hoffnung geschöpft draus.
Genau. Ja, und was ich auch noch mal kurz thematisieren wollte, ich weiß nicht, ob man das live bei Sky oder wo das Spiel gekommen ist, Sky war das, ne? Wie der Terodde als er die gelbe Karte bekommen hat, hat er erstmal so kurz überlegt, oh, ich bin im nächsten Spiel dann gesperrt. Und wie der dann auf dem Platz ausgerastet ist, wie so ein Vulkan, der ausgebrochen, der so, ah!
Ja.
Wirklich, der hat alle Fassungen verloren mit 35 Jahren oder was der auch immer ist. Aber ich finde das geil. Ich finde das mega. Der hat halt diese pure Emotion und der will halt immer gewinnen. Und das ist wichtig, dass du solche Leute auch in der Mannschaft hast. Und ja, man hat halt, oder man merkt, Terodde ist ein extrem emotionaler Spieler und der passt halt auch perfekt eigentlich da mit rein. Ja, und lass kurz über Terodde nochmal sprechen, bevor wir dann weiter über das Spiel sprechen. Also ich finde, wenn wir in die zweite Liga gehen, ne, nur wenn, also wenn das jetzt nächste Woche feststeht, wo wir spielen, ob Relegation oder erste Liga, zweite Liga, wenn wir drinnen bleiben, würde ich sagen, okay, das passt so, wie es
Ich
ist.
glaube,
Der
der
hat
würde auch
sich.
selber sowieso sich das auch nicht nochmal überlegen. Dann hat er ja trotzdem sein Ziel erreicht, mit uns die Klasse zu halten. Hat dann auch dazu beigetragen, nochmal gegen Frankfurt mit dem Unentschieden-Tor.
Genau.
Ja, also dann gäbe es diese Diskussion, glaube ich, sowieso nicht.
Vielleicht hat er dann auch in der Relegation noch einen Treffer gemacht oder was auch immer, wenn es über die Relegation geht. Vielleicht werden wir ja sogar noch 15. Aber wenn wir die Klasse halten, wie auch immer, dann würde ich sagen, Anschlag, du warst echt ein wichtiger Spieler für die jüngere Vergangenheit von Schalke 04. Du hast uns zum Aufstieg geschossen. Du hast dann einen großen Beitrag gerade jetzt hinten heraus nochmal geleistet, dass wir die Liga halten. Und man kann sich so in die Augen sehen, wünscht ihm das Beste. Und der wird immer irgendwie eine Schalke-Legende sein oder ein sehr verdienter Spieler auf jeden Fall. Ja. Und dann kann man das Kapitel so abhaken. Sollten wir aber in die zweite Liga gehen, dann würde ich auf jeden Fall alle Hebel nochmal in Bewegung setzen, um den unbedingt zu verlängern. Also erstens, der ist ja der Rekord-Torschütze in der zweiten Liga, der kann halt blind in der zweiten Liga 20 Tore machen. So, und wenn du den einfach mal im Kader hast, dann ist deine Wahrscheinlichkeit aufzusteigen so immens größer. Plus, was man auch nicht vergessen darf, der ist halt ein Führungsspieler. Und was ich immer wichtig finde an Führungsspielern, ist, dass die Leistung bringen. Aber ein Terodde in der zweiten Liga bringt halt diese Leistung. Und das passt dann halt perfekt. Dann bleibt dieser Führungsspieler in der Mannschaft, der die Mannschaft führen kann, der ja sehr, sehr wichtig ist, um halt diese Emotionalität, um diesen Siegeswillen in die Mannschaft reinzukriegen, haben wir in der Mannschaft erhalten. Wir haben ja einen super Teamgeist, sonst wären wir nicht so oft zurückgekommen in der Schlussphase, auch gegen Frankfurt wieder. Ja, ja. Auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat. Und das bricht dann auch nicht auseinander, wenn du solche wichtigen Führungspersonen dann einfach halten kannst. Und deswegen würde ich alles dran setzen, erstmal sportlich und dann halt für die Mannschaft, Mannschaftsklima, würde ich halt alles nochmal dran setzen, um den zu verlängern. Und ich glaube, wenn Terodde nochmal in sich geht, er wird das, glaube ich, dann nochmal machen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Also ich bin da erstmal vollkommen deiner Meinung. Was ich auch noch dazu sagen will, ist eben, dass wenn du Terodde hältst, ist es einerseits auch nochmal ein Signal für mögliche Neuverpflichtungen, dass du eben zeigst, ja, hier ist auf jeden Fall das Ziel, wieder aufzusteigen, weil dann hast du nun mal den besten Torjäger der zweiten Liga aller Zeiten. Und es ist vielleicht auch nochmal eine kleine Hilfe vielleicht für Bülter, ihm zu sagen, ey, bleib doch nochmal ein Jahr. Hat letztes Jahr auch so super geklappt mit Terodde in der zweiten Liga. Vielleicht schießt sie uns direkt wieder hoch. Und du hast auch allgemein dann einfach deinen Zweitligasturm aus der letzten Saison wieder zusammen. Also Piringer kommt ja zurück von der Ausleihe, ist jetzt auch sogar nochmal viel besser als zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn jetzt eben in der zweiten Liga hatten. Und dann hast du einfach noch deinen Doppelsturm, Terodde, Bülter, eventuell noch Polter. Also du bist eigentlich dann super gewappnet im Sturm, musst da gar nicht mehr so viel machen, das wäre überragend. Aber ob wir das dann letztendlich wirklich hinkriegen, Terodde nochmal zu überzeugen, steht halt in den Sternen, aber ich fände es auch extrem schön und eine super Geschichte, wenn er dann uns nochmal zum Aufstieg schießen würde und dann vielleicht in die dritte Liga nochmal ein bisschen Fußball spielen geht, aber ansonsten halt seine Karriere dann so langsam Ende entgegengeht, aber er halt Schalke zweimal hochgeführt hat.
Ich würde dem halt einen gleichen Vertrag wie jetzt geben, so, ne? Oder wie der damals in der zweiten Liga verdient hat, und nochmal eine fette Aufstiegsprämie und das Ganze dann für ein Jahr so. Ich würde dann sagen, wenn du uns dann nochmal hochgeschossen hast, dann ist finito. Und dann kann er ja auch nochmal, ich habe gehört, dritte Liga ist an dem interessiert, plus Düsseldorf aus der zweiten Liga.
Das wird er immer geboten bekommen, ja.
Ja, dann kann er immer noch in die dritte Liga gehen, ne? Ja, Düsseldorf ist auch eine spannende Aufgabe, ist auch ein Traditionsclub und ich weiß nicht, ob der die sammeln möchte so. Ich meine, der ist ja jetzt hier, der fühlt sich wohl, der findet den Verein auch geil, das passt auch. Der ist ein sehr verdienter Spieler, sehr beliebt bei den Fans. Ne, und hat halt hier auch nochmal die Chance bei einem Absteiger, dann mit vermeintlich einem der besten 3, 4, 5 Teams der Liga, dann da zu spielen und dann kriegt er halt auch die Bälle vorgelegt, ne, wenn du in der Top-Mannschaft der zweiten Liga spielst. Bei Düsseldorf ist das halt auch nochmal so eine Frage, werden die im nächsten Jahr auch wieder oben mitspielen oder eher nicht? Bei uns ist halt die Garantie sehr, sehr viel höher, dass wir dann wieder oben angreifen als bei einem Düsseldorf beispielsweise. Und dritte Liga, ganz im Ernst, das braucht er sich nicht antun, zumindest jetzt noch nicht.
Ja, ist noch zu früh. Er hat noch absolut, also ja. Man sieht ja jetzt gerade, dass er zumindest in Teilen noch Erstliga-Qualität hat, hat er jetzt auch wieder getroffen. Die zweite Liga-Qualität hat er allemal immer noch, bin ich 100% davon überzeugt. Deswegen, also in die dritte Liga braucht er auf jeden Fall nicht zu gehen. Ich hoffe auch, dass er sich überlegen würde, wenn wir eben absteigen, muss man leider abwarten, weiß man jetzt nicht.
Genau, ja, dann würde ich sagen, reden wir weiter über das Spiel. Du hast ja schon angesprochen, dann kam der Gegentreffer und ja, da war ja erstmal ein Foul gegenüber Brunner, so. Das
Ja,
wurde aber
richtig.
wurde nicht gepfiffen, plus Videoassistent wurde einberufen, wurde dann immer noch nicht zurückgenommen. Ja, dann ging der Ball über die rechte Seite, glaube ich, von Frankfurt, wurde in die Mitte gespielt. Keiner ist irgendwie so richtig draufgegangen. Ich fand auch Kraus hat den Kamada so ein bisschen laufen lassen. Das war gar nicht eng irgendwie. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand, das war schon ein Riesenfehler von Kraus auch, weil der den da wirklich so alleine gelassen hat, und gar nicht eng dran gewesen ist. Und klar, der Schuss war dann halt nicht gut, aber der konnte frei schießen, so vom 16er im Prinzip, ne? Oder kurz hinterm 16er so. So, hätte der einen besseren Schuss, dann hätte der Schwolo, hätte den dann halt, wäre das halt dann kein Torwartfehler gewesen. Aber aus dieser Lage, so sehr zentral, freie Schussbahn, kurz hinterm 16er, da kann man auch mal richtig gute Schüsse ablassen. War aber dann halt ein richtig schwacher Schuss von Kamada. Der kam echt in einer sehr, sehr langsamen Geschwindigkeit. Und ich weiß nicht, wie der Schwolo es geschafft hat, den Ball nicht zu halten. Also als Bundesliga-Torwart, ganz im Ernst.
Ja, frage ich mich auch, absolut. Also ist wieder der allbekannte Schwolli-Flutschfinger, würde ich ihn mal nennen. Ja, also ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass der Typ immer noch bei uns im Tor steht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn Kraus vorher diesen Fehler gemacht hat, finde ich es, ja, darfst du nicht machen. Aber ich finde es nachvollziehbar, dass diese Emotionen in ihm hochkommen und er erstmal Schwolli eben anblöken muss für den Fehler, den er gerade gemacht hat, weil das wirklich wieder absolut typisch dafür ist, so du machst vorne ausnahmsweise mal wieder deine Tore und kriegst dann trotzdem hinten wieder einen Ball rein, weil dein Torwart einfach unfähig ist, einen Ball zu halten, den jeder andere Torwart gehalten hätte. Selbst bei Stuttgart, die da mit ihren beiden C-Klassen-Torhüter herumlaufen, hält der Brettlo auf einmal bei dem Spieltag hier alles und Schwolli macht wieder das, was er immer macht und denkt sich, nee, ich bin eh in 2 Spieltagen wieder bei Hertha und werde in die dritte Liga abgegeben. Warum soll ich mich jetzt hier anstrengen, so gefühlt? Also ja, er hat die Ausstrahlung und sagt dann ab und zu mal den Spielern, ja, let's go, Jungs, aber sobald das Spiel losgeht und er hinten im Tor steht, hast du jedes Mal das Gefühl, ja, die Spieler können einfach alle aus 30 Metern abziehen. Da kann auch einfach ein Kullerball sein und Schwolo macht halt nichts dagegen. Und deswegen, ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen, wenn jetzt gegen Leipzig immer noch Schwolo im Tor stehen sollte. Du musst Ralle auch auf Krücken spielen lassen, es ist völlig egal. Oder du stellst da Langer rein, von mir aus stell auch Hegerin rein, das ist egal. Aber du kannst nicht in so einen entscheidenden Spieltag mit einem Torwart reingehen, wo alle über die komplette Saison und vor allem im letzten Spiel, was eigentlich schon das Entscheidungsspiel war, gesehen haben, vor allem von der Mannschaft. Ja, wir arbeiten uns ein Tor super heraus mit einem super Standard und trotzdem lässt der Schwolo hinten wieder einen Ball rein. Wenn du mit so einem Torwart jetzt wieder in den letzten Spieltag reingehst, wo es wieder um alles geht, dann ist das einfach schon ein komplett schlechtes Signal auf die ganze Mannschaft und deswegen kannst du das einfach nicht bringen. Aber
Vor allem.
trotzdem muss man auch dazu sagen, wie du es gerade schon gesagt hast, war das auch davor extrem schlecht von der gesamten Mannschaft, wie die das da wegverteidigt haben nach dem, wirklich, was es auch war, ein Foul an Brunner, da hätte ich auch absolut gepfiffen. Und dass bei VAR-Einsatz das dann nicht korrigiert wird, wenn das schon rausgeht, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber es ist nun mal so, es war einfach kerzendämlich von allen Spielern auf dem Platz. Die haben alle abgeschaltet, weil sie dachten, ja, okay, das wird ja eh gleich gecheckt. Keiner hat da wirklich nochmal irgendwie die Motivation gezeigt, es zu verteidigen. Alle standen irgendwie rum wie ein Hühnerhaufen. Ja, und dann das letzte Glied der Kette war dann Schwolo. Trotzdem absolute schlechte Leistung von Schwolo, aber trotzdem eben auch von der ganzen Mannschaft. Also in dieser Situation.
Und die Sache ist halt auch einfach, wir waren in einer richtig guten Phase so, wir waren besser im Spiel als Frankfurt. Frankfurt hatte immer mal wieder auch übers ganze Spiel so gefährliche Situationen, weil die halt auch ganz, ganz starke Spieler vorne drinne haben. Die sind halt schwer im 1 zu 1 zu verteidigen. Und das ist halt so die Sache, dass sie ein paar Mal dann gefährlich vors Tor gekommen sind. Okay, geschenkt. Aber wenn du die dann so einlädst mit so einem Torwartfehler, das kannst du dir nicht erlauben, wenn du halt diesen Dreier einfach brauchst, so, ne?
Ja.
Und alles ist ja für dich gelaufen. Du gehst in Führung, du spielst gut, du bist eigentlich dem 2 zu 0 näher als Frankfurt dem 1 zu 1. So, und dann passiert dieses 1 zu 1 und dann war wieder der Wurm drinne, so. Und dann haben wir wieder diesen Flow verloren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Frankfurt, lass das noch 10, 20 Minuten länger laufen, Frankfurt hätte gar keinen Bock mehr aufs Spiel und hätte das abgeschenkt. Weil die sind aus einer Niederlagenserie gekommen oder eine Sieglosserie gekommen von 11 Spielen oder was weiß ich, wie viele die hatten, haben dann kurzfristig gegen Mainz mal so einen Dreier geholt. Und wir wissen auch alle, wie schlecht Mainz gewesen ist. War Mainz, oder? Wo die gewonnen haben.
Ja,
Oder
also
habe
bin ich
ich.
bei
Ja.
dir. Ich fand, also
Ja.
Mainz generell seit vier Spielen, ich weiß nicht, was die da für eine Party feiern, jetzt auch gegen Stuttgart 4-1 verloren. Also die schenken die
Ja.
Saison gerade komplett ab.
Genau, und da hat Frankfurt halt auch in dem Ding profitiert. Und dann hätten die halt, wären die halt bei uns wieder halt, hätten die den gleichen, oder wären die halt den gleichen Art und Weise an den Tag gelegt wie davor und hätten dann bei uns auch wieder verloren und dann hätten wir halt diese wichtigen Big Points gesammelt. Aber so, wenn du dann halt diesen Torwart hast, dann geht das halt nicht. Und bei uns im Discord-Server hat der SoulTrasher96 eine geile Statistik ausgepackt. Die hatte ich mir auch so zur Rückrunde hatte ich mir die mal angeguckt. Und da war Schwolo schon damals der schlechteste Torwart. Denn
Überrascht
du
mich gar
kannst.
nicht.
Ja, du kannst gucken mit einer Statistik. Das ist der PSX Goals-Wert. Kannst du ermitteln, wie viele Gegentore der Torwart im Prinzip verschuldet hat, die zu halten gewesen wäre. Also kann das jeder nachvollziehen? Schwolo steht bei -12 Toren und ist damit
Und das in nicht
Schlusslicht.
mal einer kompletten Saison. Also Fährmann hat ja auch 10 Spiele oder 11 Spiele, glaube ich, übernommen. Und trotzdem 12 Gegentore verschuldet zu haben, ist wirklich Wahnsinn.
Ja, also der ist bei -12 im Prinzip. Und Ralf Fährmann ist bei +2. Das heißt, Ralf Fährmann hat im Prinzip 2 Tore gerettet, die eigentlich
Ja.
in den meisten Fällen zu halten gewesen sind. Ralf Fährmann, überraschenderweise, gehört in der Statistik zu den Top 5 der Liga. Und Schwolo, wie gesagt, ist der auf dem letzten Platz einziger Torwart, der auch über oder zweistellig Tore mitverschuldet haben sollen, die zu halten gewesen
Florian
sind,
Müller,
ist
oder?
Oliver Christensen.
Ach so, okay. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht wirklich Müller vom VfB, aber der hat dann wahrscheinlich zu wenig Spiele gemacht.
Ja, also dann kommen noch Trapp, wobei der einen guten Tag hatte, fand ich,
Gegen uns
gegen
natürlich,
uns.
da hat jeder Torwart immer einen guten Tag.
Ja, Schwebe und Pavlenka sind halt noch, aber die sind halt gar nicht zu vergleichen wie Schwolo, weil die sind dann dabei -8 und Pavlenka mit -6. Das ist schon okay. Top-Torwart übrigens auch ein Schalker oder sogar zwei Schalker. Auf Platz 1 Renault mit 7 oder fast 8, 7,9 Bällen, die eigentlich zu halten gewesen sind, hat er, oder die nicht gehalten gewesen sind, hat er gehalten. Und Manuel Neuer auf Platz 2 mit 3,7. Da merkt man auch, dass der Neuer den Bayern sehr stark fehlt.
Wie fährt
Der
Jan
hat ja
Sommer?
auch
Vielleicht noch ganz interessant.
Jan Sommer auch darunter. Also hat im Prinzip den gleichen Wert wie Manuel Neuer mit 3,7.
Okay. Ja, ist ja dann trotzdem ganz in Ordnung.
Ja, aber da merkt man halt, ne? Und ich habe so oft schon gesagt, du brauchst als Abstiegsmannschaft, um dann Unterschied zu machen, entweder einen Torwart, der dir Tore hält oder unhaltbare Dinger mal hält, oder halt einen Stürmer, der viele Tore macht, bestenfalls zweistellig. Das haben
Wie
wir
halt bei
gerade so
Bremen.
mit, ja genau, das haben wir gerade so bei Bülter, aber uns fehlt halt trotzdem so dieser Zentrum, dieser Zielspieler vorne drin, der zweistellig Treffer macht. Und Bülter hat jetzt auch gerade so zweistellig getroffen, wobei in dieser Saison fast keiner richtig viele Tore gemacht hat. Da muss man dazu sagen. Aber bei Bremen spielen dann halt zwei Stürmer, ne? Füllkrug Duksch zum Beispiel. Und unten drinnen haben eigentlich viele Mannschaften, ich würde jetzt mal sagen, viel mehr Stürmertore als wir. Also die zweiten Stürmer dahinter sind dann auch, haben dann im Schnitt mehr Tore erzielt, als dann es bei uns Zweiter müsste Terodde sein jetzt
Ja, mit
mittlerweile, ne?
fünf, ja.
Ja,
Oder kommt,
haben
glaube
dann
ich,
auch,
Drexler mit 3 oder 4.
genau, haben dann auch dahinter dann noch einen guten Stürmer irgendwo. Und ja, wir haben leider auf der einen Seite einen Stürmer gerade so, das ist noch okay, kann man sagen, okay. Bei uns ist halt auch das Problem, dass wir wenig übers Mittelfeld oder andere Positionen halt treffen. Deswegen haben wir auch die schlechteste Offensive der Liga mit nur 33 Punkten, 33 Toren. Was bei uns aber hinzukommt, ist ein Torwart, der dir nicht nur nicht die Unhaltbaren hält, sondern der auch Haltbare einfach permanent durchlässt. Und dadurch haben wir von beiden Rubriken eigentlich, ja, gerade auf dem Tor so die sehr, sehr schlechte Karten. Und Wenn du da keine Unterschiedsspieler hast, dann muss das halt alles über die Mannschaft gehen und da haben wir einen richtig guten Teamgeist. Hätten wir den nicht, dann wären wir wahrscheinlich schon vorher da abgestiegen. Aber das ist halt ein Riesenhandicap mit so einem Torwart hinten drinne.
Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht jetzt auch nochmal, um aufs zweite Tor einzugehen. Da ist dann die Schuld wiederum eher nicht so ganz bei Schwolo. Ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass er insgesamt kein gutes Spiel gemacht hat. Aber da regt mich extrem auf, wie da die Abwehr positioniert war. Also, das war wirklich so einfach für Frankfurt rauszuspielen. Da stand auf einmal ein Innenverteidiger völlig frei in unserem Strafraum. Ich weiß gar nicht, wer es genau war. Irgendeiner hat das Abseits, glaube ich, aufgehoben. Ich glaube, es war Brunner rechts. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Jedenfalls perfekter Ball da gespielt, auch von Götze gut eingeleitet, dann der Ball reingespielt von, ich glaube, Ebimbe war es, oder Buta, einer von den beiden, und hat dann den Ball perfekt gespielt auf Tuta. Und unsere ganze Abwehr ist erstens schlecht positioniert und zweitens überhaupt im Kopf gar nicht da. Und ich frage mich, wie das sein kann. Das ist wieder genau dasselbe gewesen wie bei dem ersten Tor, dass die ganze Abwehr einfach geschlafen hat. Und das darf einfach nicht passieren. Da ist wieder keiner auf den Ball gegangen, aber auch keiner hat da wirklich einen Innenverteidiger zugestellt. Also, wie kann da ein Innenverteidiger frei in unserem Strafraum stehen? Das verstehe ich nicht.
Ja, also kann ich auch nicht nachvollziehen. Und das war dann halt auch wieder so ganz komisch gefallen. Dann steht es halt 2-0 und dann halt zu einfach so, ne? Und das geben wir manchmal so zu einfach her. Und dabei waren wir auch in der Phase vielleicht nicht besser, aber gleichwertig so. Und hätte alles nicht sein müssen so. Und dann, ja, musst du nochmal voll aufdrehen. Und dann am Ende des Tages gelingt dir dann noch der Treffer. Muss sagen, die Schlussphase war sehr, sehr stark. Da haben wir wirklich die ganze Zeit gedrückt, haben gemacht. Klar, wir sind auch am Ende, sind wir all in gegangen. Dann ist auch Frankfurt zu sehr gefährlichen Kontersituationen gekommen. Matriciani beispielsweise, wo der die Grätsche da auspackt. Manche Schiedsrichter pfeifen da Elfmeter und ich hätte, also wäre das gegen uns gepfiffen worden oder nicht gepfiffen worden, hätte ich mich auch sehr aufgeregt. Weil der da, ich finde, der ist schon relativ in den Mann reingegangen, Matriciani. Wie hast du das bewertet, die Szene um ihn?
Ich finde es schwierig, ich finde, das ist ein Kann-Elfmeter, den kann man geben. Wenn wir den gegen uns kriegen, dürfen wir uns nicht beschweren. Nur von der Emotionalität her würden wir es natürlich tun. Aber prinzipiell kannst du dagegen dann eigentlich nichts sagen. Ich finde aber auch genauso, dass man ihn halt nicht geben kann. Das ist halt wieder vollkommen diese Auslegungssache und das ist halt ein bisschen schade, dass wir immer noch nicht wirklich eine klare Linie haben, dass man eben weiß, ist es jetzt einer oder ist es nicht. Ist ein bisschen blöd, aber ja, also im Endeffekt können wir gut damit leben, dass es ihn nicht gab, aber ich bin da voll bei dir, wenn es ihn auf der anderen Seite für uns nicht gegeben hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt, vor allem eben, wenn man darauf blickt, wie wichtig das Spiel eigentlich für uns war. Und wie du gerade auch schon zum zweiten Tor gesagt hast, war super rausgespielt von uns in dieser Druckphase. Dann auch endlich mal ein halbwegs ordentlicher Ball von Mohr, der ansonsten ziemlich viele schlechte Bälle gespielt hat, wo ich mich echt aufgeregt habe. Das war dann
Ja.
ausnahmsweise mal eine ganz gute Flanke von ihm, aber den Hauptanteil des Tores gebe ich da trotzdem vor allem Polter, also wie er da den Fuß hinhält, extrem überragend. Und auch Matriciani, wie er da auf der linken Seite das Tor dann
Ja,
erstmal
voll.
einleitet.
Ja, Mohr, überraschenderweise, der hat ja auch eine Vorlage gemacht, sehr, sehr gute übrigens, auch auf Jens, wo der da den Kopfball gemacht hat, der gehalten worden ist. Den hat ja auch Mohr vorgelegt. Aber wie du, finde ich auch aus Stadionsicht. Der hat, obwohl der einen guten Torschuss vorgelegt hat, plus den einen das Tor vorgelegt hat, plus der war ja noch in dieser Abseitssituation gefährlich vors Tor, wo der den dann nicht reingemacht hat.
Aber genau das ist auch für mich so eine Aktion, wo du jetzt sagst, gefährlich. Andererseits verstehe ich nicht, wie man den nicht reinmachen kann. Das ist dann wieder meine
Ja,
Sicht. Also, den musst du reinmachen.
sowieso, aber ne, ich finde, der hat so in der kurzen Zeit voll viel gemacht, aber ich habe den gleichen Eindruck wie du, dass der sehr schlecht gewesen ist.
Ja.
Weil bis auf die Situation war wirklich fast jede Situation von ihm einfach schlecht. Irgendwie, keine Ahnung, der konnte sich nicht durchsetzen, die Pässe sind nicht angekommen, die Flanken sind nicht angekommen,
Dann
schlechte
wieder so
Laufwege.
kurze Flanken auch einmal teilweise, die dann auch richtig
Ja.
flach in den Strafraum kamen. Also es ist doch logisch, dass den keiner da verwerten kann. Also den musst du ein bisschen höher machen, so wie beim Tor selbst eben. Ich verstehe nicht, warum die dann
Ja.
auf einmal so flach gespielt wurden.
Voll, kann ich auch nicht nachvollziehen. Da waren ja wirklich gute Situationen, wo man noch, oder wo man ja mit einer guten Flanke ein Tor erzielt hätte, ne?
Absolut.
Dann eine Sache, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, war der Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob es im TV auch so war, aber im Stadion, also der hat gefühlt alles gegen uns gepfiffen. Generell auch teilweise so Sachen falsch interpretiert. Das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat. Die Frankfurter Spieler haben unsere Spieler immer umklammert. So, und der hat das halt alles laufen lassen, wo sich unsere Spieler auch heftig beschwert haben. Und dann so bei anderen Situationen, als Kraus zum Beispiel so ein bisschen gezogen hat, gab es direkt eine gelbe so. Also gar keine Linie so richtig. Und was mich bei ihm am meisten aufgeregt hat, ist, der hat zwei Sachen extrem das Spiel mit beeinflusst. Einmal war das die, und vor allen Dingen, oder drei Sachen haben mich extrem gestört. Einmal so die gelben Karten, die der gegeben hat, in der Frequenz, wohl wissend, dass unsere Spieler im nächsten Spiel gesperrt sind. Zweimal wegen Meckern gegeben, wo man mit Fingerspitzengefühl hätte ein anderer Schiedsrichter gesagt, okay, gelbe Karten lassen wir stecken, aber ich sag zum Spieler jetzt nochmal, du weißt schon, dass du im nächsten Spiel dann gesperrt bist. So hättest du es auch getan.
Das hätte
Und jetzt
ein
die.
Aytekin zum Beispiel, würde ich das sagen. Also
Genau.
Aytekin hätte das genauso gelöst. Und da
Ja,
bin ich auch voll
voll.
bei dir. Also der Schiedsrichter hatte überhaupt gar keine Linie. Der hat irgendwie willkürlich irgendwas gemacht, worauf er gerade Lust hatte. Aber auch nicht mal unbedingt nur gegen uns, aber bin ich auch voll bei dir. War vor allem gegen uns eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Aber auch gegen Frankfurt teilweise vollkommen wilde Entscheidungen getroffen, wo du einfach sagen musst, also, der Schiedsrichter hatte von vorne bis hinten gar keine Ahnung, was er da gerade tut, hat irgendwas gepfiffen und das war eine absolut, absolut katastrophale Leistung vom Schiedsrichter.
Ja, und halt zwei Sachen, die dann neben dieser Gelbsperren dazukommen, finde ich, was viel beeinflusst hat, ist einmal dieses Foul an Brunner, was wirklich,
Ja.
wär das Tor nicht passiert, wäre das weg. So, ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten das Spiel gewonnen. Weil Frankfurt hatte echt eine schlechte Phase, wenn die jetzt da auch noch das Tor aberkannt bekommen hätten. Oder wenn du das direkt gepfiffen hättest, dann wäre kein Tor passiert. Dann brechen die halt irgendwann zusammen rein psychisch. Wir waren gerade in der guten Phase, in der Drangphase und hätten dann vielleicht das 2-0 gemacht und spätestens dann ist finito. Das hat das Spiel halt komplett auf den Kopf nochmal gestellt. Und eine sehr, sehr wichtige Sache ist, der hat in der Schlussphase, hat der sehr, sehr viel gepfiffen, sehr, sehr viel Zeit auch rausgenommen. Hat das Spiel voll beruhigt irgendwie und das war halt die Phase, wo in den anderen Partien das Spiel gekippt ist, wo wir nochmal in der letzten Minute nochmal das Tor gemacht haben. Aber der hat das mit seiner Pfeiferei, mit dann auch noch vor lange mit noch einem Spieler, ich weiß nicht mehr, wen das war, Jens oder so, hat er noch vor lange diskutiert irgendwo in der Schussphase und dann ist die Nettospielzeit immer weniger geworden, die Luft war raus und dann hat sich nicht mehr diese Stimmung so entfaltet und dann konntest du nicht mehr mit dieser Wucht angreifen und permanent drücken, sondern dann gab es immer diese Entlastung für Frankfurt und deswegen ist dann auch der dritte Treffer nicht mehr gefallen, weil das hast du gerade gegen Mainz gehabt, wo dann am Ende nochmal das komplett gekippt ist und auch gegen wen war das noch? Bremen hatten wir auch am Ende nochmal gesiegt, ne? Oder wer war das?
Ja, und was man
Ja.
auch noch dazu sagen muss, also was du auch gerade gesagt hast mit dem Rumdiskutieren, im Allgemeinen hat der Schiedsrichter in der Nachspielzeit, in der zweiten Hälfte, wo es dann eben 2-2 stand, hat er
Ja.
allgemein sehr, sehr viel irgendwie nicht mehr raufgerechnet auf diese Nachspielzeit, die wir eben bekommen haben. Der
Ja,
hat dann, glaube
voll.
ich, irgendwie in der 94, 30 hat er, glaube ich, abgepfiffen, obwohl es 4 Minuten Nachspielzeit waren und ständig irgendwas lamentiert wurde. Und dass dann auf einmal nach 94, 30 Schluss sein soll, habe ich überhaupt nicht verstanden. Hat er einfach abgepfiffen. Ja, klar, kannst jetzt auch sagen, die 2 Minuten hätten jetzt vielleicht auch kein Tor gemacht, aber es kann natürlich sein, dass da ein Tor gefallen wäre. Und wenn
Klar.
das eben gefallen wäre, wäre das eine klare Entscheidung für uns im Abstiegskampf gewesen, dass es jetzt gerade viel, viel besser für uns aussehen würde. Und dass der Schiedsrichter dann da dieses Fingerspitzengefühl nicht hat, das länger laufen zu lassen, ist wieder genau so ein Punkt dafür, dass er eben kein gutes Spiel gemacht hat.
Voll. Ja, und deswegen, also, wie so oft, ne? Also, es fehlen halt hier und da dann diese Punkte und wir kommen halt so viel hinzu. Auf der einen Seite spielen dann so sind so Schiedsrichterentscheidungen auf den anderen Plätzen so gewesen, wie zum Beispiel Bochum, die dann den Elfmeter nicht gegen sich bekommen haben, gegen Dortmund jetzt vor
Ja.
kurzem noch, so, ne? Wo vielleicht auch dann 2 Punkte, ne, die haben unentschieden gespielt, 1 Punkt weniger hätten, wo wir jetzt dann vor dem Spieltag, hätten die den Elfmeter bekommen, hätten die das Spiel gewonnen, wären wir jetzt auf Platz 16 und Bochum auf Platz 17 und dann auch teilweise die Mannschaften, wie die dann noch gegen uns spielen, Augsburg verliert gegen Bochum und solche Geschichten, dass du dir echt nicht ausdenken kannst. Und ja, dadurch sind wir jetzt da, wo wir sind. Auch so Sachen wie erster Spieltag, wenn du da gegen Köln nicht diese Tore aberkannt kriegst, die 3, 4, 5 Mal in der Bundesliga genauso gefallen sind, wo die dann gesagt haben, okay, ist ein Tor, nur bei uns wird es halt dann abgepfiffen. Und dann die so rote
Genau, so
Karte,
diese
die dann,
Drexler-Rote allgemein, das
ja,
Köln-Spiel war von
die
vorne bis
dann,
hinten geschoben.
ja, und dann sagt man halt, ja, der regt sich wieder nur beim Schiedsrichter auf und das hat die Saison, gleicht sich das alles wieder auf und so weiter, aber viel ist im Fußball einfach Kopfsache und wenn du am ersten Spieltag schon direkt die Aufstiegseuphorie weg hast und so in die Saison reinstartest und dann im Prinzip schon anfangen musst aufzuholen und wir wissen ja auch den Spielplan, dass wir am Anfang die einfachen Spieler hatten. Wenn du da schon so beschissen wirst, dann wird es gegen die starken Mannschaften schwieriger, Punkte zu holen. Ja, ich will jetzt auch nicht so viel rumjammern, aber das sind halt Faktoren, wo wir einfach diese Saison mal wieder richtig Pech haben. Also immer Verletzungen und Schiedsrichtersachen, das ist irgendwie so zieht
Zieht sich
sich
durch
so
die
wie so
Saison,
eine,
ja.
ja, nicht nur durch diese Saison, auch so durch die letzten Saisons immer irgendwie. Also überleg mal, letzte Saison diesen Skandal mit Bremen, wo es da den
Ja,
Elfmeter noch gab,
Hasardeu.
so, ne? Ja, das hätte auch, wenn man so überlegt, ne? Hätte es auch am Ende des Tages, hätten wir nicht diese, oder hätten wir ein Spiel unter Büskens verloren, so in dieser Phase, hätte es am Ende auch vielleicht die Punkte sein können, die gefehlt haben, ne?
Ja.
Und ja, das ist halt so krass, wie wir da immer bei rumkommen und dann andere Mannschaften. Bayern zum Beispiel dann immer irgendwie den VAR auf der Seite haben und dann da noch Zusatzpunkte im Prinzip kriegen. Ja, ist schon Verzweiflung pur und ich finde auch einfach, dieser VAR sollte man abschaffen. Oder halt, wie der Baumgart gesagt hat, das finde ich richtig gut, gibt dem Trainer die Entscheidung und nicht den Schiedsrichtern, ob man da drauf guckt oder nicht. Und einmal pro Spiel hast du da eine Fahne, die du heben kannst. Oder einmal pro Halbzeit und dann, wenn du dann falsch liegst, dann ist die weg und dann ist das auch. Und die Schiedsrichter haben zu viel Einfluss irgendwie aufs Spiel plus Keller und können da so viel kaputt machen. Vor allen Dingen, weil wir einfach so schlechte und so schwache Schiedsrichter haben. Ja, hättest du gute Schiedsrichter wie in der Premier League oder die international pfeifen, dann wird das vielleicht noch einigermaßen funktionieren. Aber wie du gesagt hast, der Schiri, der pfeift für Frankfurt schlecht, der pfeift für uns schlecht. Am Ende des Tages hast du wieder komische Entscheidungen. Jeder diskutiert. Normalerweise kann das gar nicht passieren, wenn du einen VAR hast. Dann muss doch eigentlich jede Entscheidung dann richtig gepfiffen werden oder zumindest die wichtigen Entscheidungen. Aber ist halt nicht so.
Ja, absolut. Also der VAR erfüllt seinen Zweck irgendwie nicht so ganz. Hat man ja jetzt auch wieder gesehen im Spiel, dass der Schiri sogar rausgeht, sich das anguckt und dann trotzdem diesen ganz klaren Bodycheck einfach nicht anerkennt als Foulspiel vor dem Tor. Und dass das dann nicht zurückgenommen wird, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das zeigt einfach, dass der VAR von Mal zu Mal immer mehr scheitert und es einfach nicht besser wird.
Plus, der ist ja an dem noch auf die, war das die Hand draufgestiegen, die dann blutig war, oder
Ja,
war das der
genau.
Arm?
Aber ich glaube, das hat der
Ja.
Schiedsrichter nicht mehr mitbekommen. Das kommt auch noch dazu. Also,
Ja, das
ja.
ist doch purer Schwachsinn so, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, lass uns das Spiel abhaken. Ein Punkt geholt gegen Frankfurt. Zurückgekommen per se, erstmal nicht so schlecht. Aber was natürlich viel, viel entscheidender war, so wir hätten auch vielleicht mit dem Punkt leben können, sind natürlich der Sieg von Stuttgart. Und das Unentschieden in der letzten Minute dann von Bochum. Und
Ja.
das hat natürlich dann dazu gesorgt, dass wir ja diese schlechte Ausgangssituation haben und dass wir uns jetzt so sehr ärgern über dieses Unentschieden. Und ja, damit sind wir jetzt im Abstiegskampf.
Ja, im Abstiegskampf waren wir auch davor schon, aber jetzt sind wir nochmal ein bisschen tiefer reingeflogen worden.
Ja.
Ist sehr, sehr ärgerlich, dass ausgerechnet jetzt auch beides passieren musste, weil so hast du jetzt wirklich die Ausgangslage. Du bist auf fremde Hilfe angewiesen, das ist schon mal Punkt 1. Und zweitens musst du in Leipzig punkten. Wenn du in Leipzig nicht punktest,
Ja,
bist du
klar.
automatisch abgestiegen. Und eine viel schlimmere Ausgangslage kann ich mir eigentlich kaum noch vorstellen. Zumal gegen Leipzig abzusteigen sowieso nochmal alles schlimmer macht. dann zeitgleich kann noch Dortmund Meister werden. Also es spitzen sich die Sachen zu, die einfach alle gerade am letzten Spieltag total scheiße für uns laufen können.
Ja,
ja.
Dann Bochum bleibt in der Liga. Wir steigen als einzige Ruhrpott-Mannschaft ab. Das wäre ja super peinlich und super schlecht. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, das wäre absolut eine Saison, die sich dann die Zecken dann einrahmen könnten. Ja, guck mal hier, erster Platz Dortmund, 17. Platz Schalke. Die sind runtergegangen, wir sind oben. Ja, und ja, wir gucken dann blöd aus der Wäsche.
Voll, und ja, erstmal Stuttgart-Hoffenheim, also jetzt Konferenz, alle Spiele zeitgleich. Stuttgart spielt gegen Hoffenheim in Stuttgart. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Stuttgart das verliert. Und normalerweise gewinnen die das. Also ich würde, wenn ich jetzt eine Quote haben würde, würde ich sagen 65% oder 69% von mir aus Sieg Stuttgart. Was haben wir jetzt noch übrig?
35.
35, dann wahrscheinlich so 21% oder weiß ich nicht, 25%.
Sehr explizite Zahl, 21%, nicht 20, 21%.
Ja, sag mal 5%, dass Hoffenheim das gewinnt und 65%, dass Stuttgart das sogar noch gewinnt. Niemals, niemals tut uns Hoffenheim den Gefallen und gewinnt gegen Stuttgart. Niemals.
Nee, aber was man auch dazu
auf sagen muss, gar also, keinen Fall.
Das ist aber auch egal, ob Hoffenheim gewinnt. Also das Wichtigste wäre, dass eben wenn wir jetzt gegen Leipzig gewinnen würden, wäre es wichtig, dass Stuttgart nicht gewinnt. Dann ein Unentschieden würde schon reichen, um über die zu springen. Da hätten wir 34 Punkte, Stuttgart 33. Also es ist nicht entscheidend, ob Stuttgart eben verliert oder unentschieden spielt. Das wäre beides super für uns, wenn wir eben gegen Leipzig gewinnen können. Aber das musst du halt erstmal hinkriegen. Und vor allem muss auch Stuttgart erstmal das so sehr verkacken, dass sie gegen Hoffenheim nicht gewinnen, wo auch noch Matarazzo der Trainer ist, wo ich mir gefühlt auch schon wieder vorstellen kann, dass er denen noch die Punkte zuschiebt, wenn die eh nicht mehr brauchen. Ja, es ist einfach alles extrem ärgerlich.
Ja, das ist halt die Sache so, ne? Also beim besten Willen so, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die das gewinnen so. Weißt du, die gewinnen auch Hoffenheim noch an dem Spiel, ne? Da haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen. Hoffenheim gewinnt ja auch auf einmal gegen Union, die scheinbar nicht in die Champions League wollen. Ja. Wer hätte das vor dem Spieltag gedacht, so? In Union war das auch noch, ne?
Ja.
Da kannst du dir nicht ausdenken, dass Hoffenheim die dann noch so auch noch in der Höhe schlägt. Ja, und jetzt sind die schon im Urlaub bestimmt, nächsten Spieltag so. Niemals. Also meine Hoffnung ist, dass Bochum Punkte liegen lässt. Und das sehe ich noch als relativ wahrscheinlich.
Korrektur, aber trotzdem, also in Hoffenheim, wenn Union Champions spielen will, dann müssen die trotzdem gegen Hoffenheim gewinnen. Also das kann echt nicht wahr sein.
Klar, und ja, man kann sagen, Hoffenheim ist eine Mannschaft, die eigentlich nicht im Abstiegskampf gehört. Aber dann sollen die das auch bitte nächste Woche gegen Stuttgart zeigen. Aber werden die nicht. Niemals werden die das machen.
Bin ich absolut deiner Meinung.
So, und was mir aber Hoffnung macht, ist Bochum. Bochum muss gegen Leverkusen spielen. Leverkusen glücklicherweise hat zum Beispiel das Spiel nicht gewonnen gegen Gladbach und sind deswegen noch unter Zugzwang. Weil wenn die das jetzt gegen Bochum verkacken, können Wolfsburg und Frankfurt vorbeiziehen. Leverkusen ist jetzt nicht mehr international dabei. Erstens haben sie dann keine englische Woche und zweitens können die sich darüber nicht mehr qualifizieren. Das heißt, das ist die letzte Patrone für die, im nächsten Jahr international zu spielen. Und deswegen müssen die da Vollgas geben. Und Leverkusen hat ja eine super Rückrunde gespielt. Unter Alonso spielen die eigentlich sehr, sehr gut. Die letzten Spiele haben die ein bisschen gestrauchelt. Aber das müssten die eigentlich packen, zumindest da unentschieden zu spielen. Wenn die unentschieden spielen, dann ist das für uns, ist das für uns schlecht. Also auch hier Stuttgart, wenn die unentschieden spielen, wir bräuchten dann halt einen Sieg, ne? Wenn
um Stuttgart zu holen, brauchen wir auf jeden Fall einen Sieg. Für Bochum würde unentschieden reichen, wenn sie eben gegen Leverkusen verlieren. Es ist aber halt trotzdem ein Heimspiel von Bochum, wo sie ja normalerweise sehr, sehr gut sind.
Sehr stark sind, aber gerade auch gegen die guten Mannschaften.
Wir müssen wirklich hoffen, dass eben dieser Effekt von für Leverkusen geht's noch um was und für Leipzig nicht, dass das uns irgendwie weiterhilft. Zumal es ja eben bei Bochum, wie gesagt, Heimspiel ist, bei uns Auswärtsspiel, das macht alles nochmal viel, viel schlimmer. Wenn du ein Buch schreiben willst, was alles schieflaufen kann auf einen letzten Spieltag, dann ist das eigentlich perfekte Ausgangslage, abgesehen davon, dass Leverkusen eben noch um internationales Geschäft spielt. Ja, aber wenn wir es jetzt eben schaffen würden, wäre es die umso krassere Geschichte und einer der heftigsten Klassenerhaltsgeschichten, die man seit Mainz 05 vor 3 Jahren erlebt hat oder vor 2 Jahren erlebt hat. Ja, also ich wäre absolut überrascht und würde einfach mich 5 Wochen lang durchfreuen und wäre einfach nur stolz auf diese Mannschaft, wenn wir das auch irgendwie schaffen.
Ich meine, so, also so unrealistisch ist das jetzt nicht, dass Bochum verliert und dass wir vielleicht irgendwie einen Punkt gegen Leipziger holen, die keinen Bock auf Abstiegskampf haben. So, wenn man sich das einfach mal so vorstellt.
Ich weiß es nicht. Also Leipzig ist wirklich auch im Allgemeinen eigentlich so eine Mannschaft, die uns in der Regel wegschrubbt.
Voll. Auf
Auch
jeden Fall haben wir
allgemein jetzt
ja.
unsere Spiele gegen die ganzen Mannschaften oben überzeugt mich jetzt nicht so ganz in der Saison.
Ja.
Aber ich hoffe einfach irgendwie ein Unentschieden, wenn Bochum verliert. Es würde mir absolut, also das ist jetzt das, wo du letzte Woche meintest, du würdest Relegation unterschreiben. Jetzt würde ich auf jeden Fall die Relegation unterschreiben.
Ich hab's doch euch allen gesagt,
Ja,
so
hast du.
Relegation muss man mitnehmen, so das ist zu krass alles. Und jetzt stehen wir halt da. Was ich positiv finde, ist, diese Jägerrolle hat uns in den letzten oder hat uns sehr gut gestanden. Da haben wir echt gut gespielt, gut performt. Natürlich Leipzig, dass die schon durch sind und das Pokalfinale haben. Also zwei Sachen direkt, die dann bei denen so mit reinspielen. Ja, nicht verletzen fürs Pokalfinale plus. Bei denen geht es halt wirklich um nix. Nicht mal eine Platzierungsprämie irgendwie, ob die Zweiter oder Vierter werden, so. Die bleiben einfach nach dem Spieltag auch Dritter.
Also wirklich das Einzige, was man da sagen könnte, ja, RB möchte ihre Fans unbedingt gut verabschieden
Ja,
mit
komm.
einem gelungenen Heimspiel aus dem Jahr. Aber ich meine,
Ja.
erstens, welche Fans? Zweitens, das interessiert da, glaube ich, auch trotzdem keinen, wenn es eben darum geht, dass sie einen Titel holen können. Deswegen hoffe ich auch, dass sie da irgendwie Nkunku, Szoboszlai und die ganzen Konsorten da irgendwie schonen und die da mit einer
Ja.
halbwegs B11 auflaufen. Das wäre mir auch völlig egal, wenn dann da die ganzen anderen Abstiegskandidaten alle rumheulen und sagen,
Was sollen
ja,
die?
Sieg geschenkt bekommen, interessiert mich gar nicht. Die haben so viel Glück gehabt diese ganze Saison. Guck dir Bochum an,
Ja.
was die alles schon für ein Glück hatten. Also das interessiert mich gar nicht. Wenn das passiert, nehme ich das mit. Ich nehme auch mit, dass wir durch ein Eigentor gewinnen. Das ist mir wirklich komplett egal. Oder unentschieden.
Hauptsache,
Hauptsache
ja,
irgendwie.
Hauptsache drinnen bleiben.
Ja.
Und ja, das sind die Sachen, die mir Hoffnung machen. Und klar, Leverkusen ist unter Zugzwang. Und Bochum ist jetzt nicht die Top-Mannschaft der Liga. Und dass die gegen Leverkusen verlieren, ist jetzt auch nicht das Unwahrscheinlichste. Wie gesagt, Hoffenheim glaube ich gar nicht, dass sie uns irgendwie helfen. Ich glaube, Stuttgart besiegt die zu Hause.
Ja, gehe ich auch von aus.
Und dann müssen wir halt gucken, ob das dann am Ende. Am Ende liegt es an uns, glaube ich. Ich glaube, Bochum wird zumindest nicht gewinnen. Wenn wir gegen Leipzig gewinnen würden, glaube ich, bleiben wir oder werden wir zumindest den Relegationsplatz erreichen, wenn wir da einen Sieg
Glaube
holen.
ich auch. Ich hoffe es zumindest, weil wenn wir gewinnen, müssten Stuttgart und Bochum das Spiel gewinnen, damit wir nicht auf Relegationsplatz landen. Und dass das passiert, ist dann auch schon wieder eher unwahrscheinlich, kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Ja, also ich hoffe einfach, es muss irgendwie, muss da jetzt dieser Schalter umgelegt werden, dass wir auch gegen Top-Teams endlich mal eine super Leistung abrufen können. Und wenn nicht jetzt, dann frühestens in der zweiten Liga und das wäre ein bisschen zu spät.
Ja, dann lass kurz noch Meisterschaftsrennen machen, bevor wir dann zum Spiel gegen Leipzig kommen und dann uns überlegen, wie wir das genau machen und welche Spieler uns da überhaupt zur Verfügung stehen. Also ich sag, Dortmund ist durch, die werden das sich nicht mehr zu Hause nehmen lassen, oder? Auch wenn die sich so dumm angestellt haben.
Befürchte ich leider auch. Also, ja, was willst du sagen? Also, das ist eine absolut katastrophale Saison von Bayern München. Ich weiß nicht, was die da jetzt sich gedacht haben. Dortmund
Ja.
war zur Hinrunde Sechster und würde jetzt wahrscheinlich wirklich Meister, obwohl Bayern mit so einem Abstand auf die in der Hinrunde eben in die Rückrunde gestartet ist. Und also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also jetzt nicht mal mit dem Spiel gegen Leipzig, aber die haben sich so viele Fehler erlaubt. Das ist wirklich so dermaßen
Beide haben
peinlich.
sich so viele Fehler erlaubt, eigentlich.
Ja, auch
Das ist
Dortmund, aber
so
trotzdem.
beschämend, dass da überhaupt einer von Meister wird, so.
Ja, absolut. Also das ist jetzt eigentlich die Situation, die vor ein paar Jahren noch von Heidel immer bei uns angepriesen wurde und von den ganzen anderen Führungskräften bei uns. Wenn die Bayern straucheln, müssen wir da sein. Wir sind leider auf
Ja.
Platz 17. Kann man nichts machen. Aber es ist trotzdem wirklich beschämend, wenn jetzt das wirklich passiert, dass Dortmund Meister wird und wir absteigen.
Ja, und ja, ich meine, die spielen gegen Mainz 05 bei aller Liebe, die sind schon gefühlt im Urlaub.
Ja, und die holen dann jetzt auch die fünfte Niederlage noch in Folge sich ab und denken sich, ja gut, wir sind da mal weg. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt so sonderliche Motivation haben, jetzt irgendwie den Bayern nochmal zu helfen. Ich glaube, da ist allgemein so dieses Gefühl gerade da, ja gut, das Ding ist durch. Also ich sehe es auch nicht, wie da jetzt Dortmund das nochmal verlieren sollte gegen Mainz.
Würden die jetzt auch gegen so eine Top-Mannschaft spielen oder halt einer aus dem Abstiegskampf, würde ich auch sagen, das wird nochmal spannend, aber so niemals, niemals.
Ja.
So, was Mainz da zuletzt zusammengespielt hat, niemals werden die auch nur ansatzweise da gegenhalten. Und sobald der erste Treffer, einzige, was passieren kann, ist, dass Dortmund sich da selber kaputt macht, dass die zu nervös sind. Am Ende geht es vielleicht 0-0 aus oder vielleicht ganz blöd kriegen die ein Gegentor rein und dann.
Oder Jorg macht ein Traumtor aus dem Nichts. Das wäre sehr, sehr,
Ja.
wär sehr, sehr gut, aber dass das passiert. Ich meine, Mainz ist prinzipiell eigentlich ein Gegner, der den vielleicht nicht so liegen könnte, weil die halt einen sehr, sehr ekligen Konterfußball spielen und Dortmund halt dieses Spiel gewinnen muss, um Meister zu werden. Dementsprechend kann es natürlich auch sehr gut sein, dass Mainz da gute Konter fährt. Aber also bei den Leistungen in den letzten Spielen kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, dass sie das nochmal vernünftig abrufen und da dann nochmal das Meisterschaftsrennen beeinflussen. Deswegen gehe ich auch leider davon aus, dass sie Zeckenmeister werden.
Ja, und dadurch, dass die Meister werden, müssen wir oder dürfen wir nicht absteigen. Und jetzt gucken wir uns an, wie wir das nicht machen. Also wir haben das nächste Spiel gegen Leipzig. Ausgangslage ist erstmal sehr bescheiden. Es fehlen Terodde und Jens. Wir hatten es ja eben behandelt. Durch Meckern jeweils die fünfte gelbe Karte kassiert. Und fraglich sind Ralf Fährmann, Kraus, Matriciani und Karaman. Kusuki und Hekerin trainieren, glaube ich, wieder mit, aber die werden wohl auch ausfallen. Bülter kommt zurück. So, das ist so die
Das
Ausgangssituation.
Roundup.
Ja, genau.
Ja, also erstmal, es wäre natürlich extrem wichtig, wenn die ganzen fraglichen Spieler alle zur Verfügung stehen würden. Vor allem Fährmann ist eben mit Abstand die wichtigste Entscheidung für diesen Spieltag, weil wenn wir da wirklich mit Schwolo in den Spieltag starten, boah, ich halte das, glaube ich, echt mental nicht aus, diese insgesamt wahrscheinlich 100 Minuten mir da anzugucken mit Schwolo im Tor und dann da mindestens fünfmal die RB-Tormusik mir geben zu müssen. Und so abzusteigen. Deswegen, ich hoffe sehr, 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 dass da
Ja.
irgendwie, vor allem auch dieser Kick einfach für die Spieler nochmal, Ralle ist zurück, let's go, letztes Spiel des Jahres, wir holen jetzt den Klassenerhalt. Das könnte so viel auslösen und eben auch die ganzen
Voll.
anderen Spieler, die noch fragt sind, also Kraus, extrem wichtig. Da würde dann wahrscheinlich ein Latzer reinkommen, wo ich glaube, fast keiner aktuell so
Ja.
wirklich Lust drauf hätte.
Nee.
Matriciani auch super Spiel gemacht, eigentlich gegen jetzt im letzten Spiel ein super Spiel gemacht, abgesehen jetzt so von den letzten 15, 20 Minuten ab und zu mal ein paar Unsicherheiten drin gehabt, aber dann auch sehr, sehr gutes 2-2 eingeleitet. War halt platt, muss man sagen. Kam ja auch gerade erst wieder von einer Verletzung. Ja, und Karaman, wie du gerade schon gesagt hast, aktuell super in Form. Liefert vor allem super Dribblings, hat sich da sehr, sehr oft sehr, sehr gut durchgesetzt vorne und wäre auch extrem wichtig für das Spiel, auch wenn ich glaube, na wobei, aktuell ist wahrscheinlich sogar eher Karaman und Bülter die Flügelzange und Skarke rotiert wieder auf die Bank. Auch wenn es eben
Glaube ich
gegen
auch.
RB eigentlich sogar ganz gut wäre, einen noch schnelleren Spieler mit Skarke vorne zu haben. Aber im Endeffekt sind Karaman und Bülter aktuell unsere besten Flügelspieler, muss man schon ganz ehrlich sein.
Ja, ich glaube halt, ein Skarke kann sich halt gegen Hertha und so leichter durchsetzen, aber bei Leipzig, bei deren Verteidiger, Außenverteidiger, wird es halt dann ein bisschen schwieriger. Deswegen würde ich auch mit Karaman gehen. Was auch eine Option ist, der Rodde fällt ja jetzt aus. Dass man mit Polter startet, Karaman vielleicht auf rechts und dann Karaman anstatt frei dann mit dem Polter tauscht, weil er ja nicht die Luft hat für 90 Minuten und dann tut man halt Skarke dann über rechts, so für die Schlussphase. Und den kannst du halt dann auch schicken und der kann dann halt auch nochmal dann die Räume möglicherweise ausnutzen in der Schlussphase, wenn die Spieler müde sind. Ja, ich glaube auch, also mir ist eigentlich egal, ob Ralf Fährmann oder wer auch immer. Ich bin halt einfach Schwolo, darf nicht spielen. Ob du jetzt
Den langen.
den langen Langer da spielen lässt, der super Erfahrungen hat, der ein alter Hase ist, oder du halt einen aus der Jugend irgendwie reinwirfst, der noch unbekümmert ist, der diesen ganzen Kopfkino von dem Schwolo nicht hat. Ich glaube, Irgendwo ist der Schwolo auch noch ein ganz okayer Bundesliga-Torwart, aber ich glaube, der hat einen Knacks irgendwie im Kopf oder mental ist er nicht auf der Höhe, um dann dieses Entscheidungsspiel da machen zu können. Und deswegen würde ich da auch einfach vielleicht einfach mal hier Podlech reinwerfen, der soll ganz gut in der A-Jugend gewesen sein. Yusufu oder einen Treichel oder wen auch immer einfach reinwerfen, sollen das Spiel kriegen, das genießen. Macht ihnen keinen Vorwurf, wenn es nicht klappt und gut ist. Oder halt der Langer, der immer, wenn der mal reingeworfen wurde, eigentlich ganz gut gehalten hat. Es hat auch sehr hohes Ansehen in der Mannschaft. Ich glaube, der wird das schon rocken irgendwie.
Ja,
Der
also ich bin da
Kraus.
wahrscheinlich auch, also man muss halt die Trainingsleistungen ein bisschen bewerten, aber wenn du da eben einen reinstellst, würde ich wahrscheinlich auch Langer das machen lassen, weil er ist eben schon sehr, sehr erfahren, ist auch, glaube ich, der älteste Spieler bei uns im Kader, wenn ich mich nicht irre, und hat dann da auch, glaube ich, einfach die Ruhe, um da eben nicht so panische Sachen zu machen wie Schwolo und würde sich solche Unsicherheiten, glaube ich, einfach nicht erlauben. Ob der dann da jetzt irgendwelche Ralf-Herrmann-Paraden raushaut, ja gut, ist die andere Frage. Aber was auf jeden Fall bei ihm so wäre, ist, glaube ich, dass er einfach viel mehr Ruhe ausstrahlen würde auf die Mannschaft.
Ja, und dann haben wir Kraus, finde ich genauso wie du, weil ein Latzer gegen Leipzig, den kannst du gar nicht gebrauchen. Der
Dann schon eher Ballanta, oder?
Ja, dann wirklich, dann würde ich auch sagen, Ballanta. Da brauchst du halt einen Spieler, der physisch besser ist. Ballanta ist vielleicht auch nicht der schnellste, aber der ist zumindest eine Maschine so. Auch wenn du da, wenn er dann halt vielleicht gelb-rot gefährdet irgendwann ist, aber zumindest die Zeit, wo der spielt, kann er richtig gut gegenhalten. Und das
Ich
ist
fürchte
halt
nur,
auch so
dass
eine
Thomas Reis
Sache.
das nicht so sehen wird. Ich glaube, er wird dann sagen, ja, letzter Spieltag geht um Klassenerhalt, Kapitän kommt auf den Platz. Ich glaube, das wird er genauso wieder entscheiden. Prinzipiell natürlich Thomas Reis, super Trainer, viel zu verdanken. Aber ich glaube, was das angeht, wird er da die leider falsche Entscheidung treffen, wenn es eben darauf ankommt, dass Kraus nicht da ist.
Vor allen Dingen, wenn du einen Ballanta auf dem Platz hast, ne, dann hat Leipzig Respekt und wir wissen ja alle, wir hatten ja es gerade so behandelt, die spielen noch ein Pokalfinale eine Woche später und auf so einen Pitbull da auf dem Platz,
Ich hätte gar keine Lust drauf, ja.
der tretet, der wehtut, das Verletzungsrisiko für alle Spieler, vielleicht sogar für die eigenen, erhöht so, weißt du? Das ist halt so, das würde uns schon in die Karten spielen und wenn er dann vielleicht in der ersten Aktion da direkt für Respekt sorgt, das mal bewirkt, kann schon mal eine Menge bewirken. Und ja, glaube aber auch, dass der eher Latzer spielen wird. Deswegen hoffe ich, dass der Kraus fit ist. Soll wohl nur eine Muskelverhärtung sein, ist jetzt der neueste Update und könnte vielleicht sogar reichen. Man hat zuerst von einem Muskelfaserriss gesprochen, da wäre es natürlich der Ausfall sicher gewesen.
Auch
Also
für
könnte
eine
gut.
mögliche Relegation wäre dann natürlich ausgefallen. Bei der Muskelverhärtung soll es wohl entweder eben ein paar Tage dauern oder vielleicht eine ganze Woche. Wenn es eben die ganze Woche wäre, wäre es sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, wenn es dann eben vielleicht knapp an Leipzig scheitern sollte und man mit Kraus es gewonnen hätte, wäre es natürlich super gewesen. Aber ich hoffe einfach irgendwie, dass Kraus jetzt ein, zwei Tage nicht trainieren kann und das dann am Mittwoch heißt, Kraus ist dabei, kann mitspielen. Das wäre echt extrem wichtig für uns.
Bei Matriciani, der jetzt auch nicht trainiert hat, glaube ich, wahrscheinlich ist das sogar so eine bisschen Trainingssteuerung.
Glaube ich auch.
Könnte ich mir vorstellen, weil der ist halt, wie du gesagt hast, aus einer Verletzung gekommen. Der war auch generell immer sehr, sehr müde, so hat der gewirkt. Und ey, bei aller Liebe, der ist in den letzten Minuten noch so viel gelaufen, der musste immer zurück, ist nach vorne marschiert, hat nochmal alles, jeden einzelnen Korn, der dann noch irgendwie in seinem Körper vorhanden war, hat er rausgeholt und der braucht halt auch ein bisschen so Pause, so und kann ich mir vorstellen, dass der da ein bisschen runterfahren sollte, zumindest heute. Und ja, Karaman wäre halt auch sehr, sehr wichtig. Bei Bülter ist halt die Sache, den brauchst du in diesem Spiel, weil gegen Leipzig müssen wir ja ein Tor machen im Prinzip, ne? Vielleicht
Ja.
reicht ein 0-0, aber ich glaube, Leipzig wird bestimmt auch irgendwie ein Tor machen. Also hier bunkern und 0-0 geht, glaube ich, gar nicht auf gegen die. Dann lieber irgendwie selber offensiv spielen und den da irgendwie ja körperlich wehtun und auch ein offenes Spiel gestalten. Ich glaube, wenn du da bunkerst, die passen sich den Ball so lange zu, bis dann irgendwann eine Lücke ist und dann steht es irgendwann mindestens 1-0. Und
Ja, was du aber
dann
auch
bist
nicht
du.
machen darfst, du darfst auch nicht zu offensiv agieren. Und dann eben das machen, was Bayern jetzt gegen die gemacht hat, dass auf einmal ein Spieler gegen vier Spieler von denen ins
Ja.
Abwehrduell im Konterlauf reinläuft. Also das darf auch nicht passieren, muss natürlich eine gute Absicherung haben. Ich denke mal aber, dass Thomas Reis es ganz gut hinkriegen wird. Ist jetzt aber natürlich blöd, dass dann so ein wichtiger Spieler hinten für Konterabsicherung wie Moritz Jens leider fehlt.
Ja,
Aber
der die
prinzipiell gebe
Geschwindigkeit
ich dir
auch
recht,
hat.
also wenn du das jetzt wieder als Bunker-Nation anfängst, so wie gegen Bayern, dann kann das gar nichts werden. Das ist auch einfach ein völlig schlechtes Signal, wenn du die Klasse halten willst, dich da wieder einfach nur hinten reinzumauern und irgendwie zu hoffen. Das kann nicht funktionieren.
Dann lass uns kurz mal so eine gemeinsame Aufstellung finden. Also im Tor sagen wir Ralf Fährmann, wenn
Ja.
hoffentlich fit. So ansonsten würden wir Langer nehmen, oder?
Genau, bin ich bei dir.
Dann rechts Brunner. Ich fand auch Brunner jetzt hat ein Riesenspiel gemacht. Kolumuani aus dem Spiel genommen war Wahnsinn im letzten Spiel.
Da muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, also Kolo Muani war wirklich komplett erstens mal in seiner Hosentasche und zweitens lag er mehr auf dem Boden, als dass er Ballkontakte hatte. Also das war wirklich Wahnsinn.
150 Millionen, Mann. Dann haben wir Vandenberg, würde ich wahrscheinlich. Also ich würde Vandenberg Kaminski, würdest du eher einen anderen, weil Jens ja ausfällt, würdest du einen anderen reintun in die Innenverteidigung außer Kaminski?
Nee, ich bin
Yoshida,
da auch bei
Greimel.
dir. Ich würde auch mit Pfannenberg und Kaminski gehen. Klar, Jens schmerzt ein bisschen, aber auch Kaminski hat abgesehen vom Bayern-Spiel super Spiele gemacht, ist fürs Aufbauspiel dann auch gegen Leipzig jetzt extrem wichtig. Kann er nochmal super Bälle nach vorne spielen. Also sehe ich jetzt nicht mal unbedingt als große Verschlechterung an, wenn er die Leistungen von vor Bayern wieder abrufen kann. Ja, sind wir auch wieder einer Meinung, würde ich sagen.
Dann links Matriciani.
Ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass er sich das jetzt mit der, in Anführungszeichen, Angeschlagenheit jetzt nehmen lassen wird. Ich glaube, der wird da auch mit, keine Ahnung, mit 45 Grad Fieber wird er da auch auflaufen. Also der gibt ja wirklich in der kompletten Saison jedes Hemd für Schalke. Und ich glaube, das wird er jetzt auch beim letzten Spieltag nochmal machen, egal wie schlecht es ihm da jetzt gehen sollte oder wie kaputt er ist, er wird da spielen, bin ich mir ziemlich sicher.
Dann Karl Kraus, es sei denn, Kraus fällt aus, und aber dann Ballanta anstatt Latzer.
Genau, ja.
Okay, dann links Bülter, rechts Karaman.
Gehe ich auch mit, ist aber knapp. Ich finde Skarke prinzipiell super, aber ich gebe dir da schon recht, Karaman aktuell besser in Form und auch vom Spielertyp passt er, glaube ich, besser zu den sehr, sehr physischen Abwehrspielern bei RB, vor allem mit Guardiol, Simakar, Orban, sind alle sehr physisch. Ich glaube, vor allem dann auch bei dieser Dreierkette, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Skarke. Ist besser, wenn er dann erst später reinkommt und dann vielleicht nochmal für ein paar Konter geht, ins Spiel reingeht. Ja.
Auf der 10 Salazar oder würdest du Drexler nehmen? Also ich würde Salazar.
Ich würd auch Salazar, also wir sind wirklich komplett einer Meinung anscheinend. Ich würde auch Salazar spielen lassen, auch wenn ich sagen muss, klar, also der Freistoß war gegen Frankfurt super, aber ich fand die Ecken teilweise auch nicht so toll. Also hätte man auch deutlich bessere Ecken teilweise spielen können. Also ich habe da wirklich bei kaum einer Ecke so ein Gefühl gehabt von, ja, der könnte jetzt mal super kommen und reingehen. Also unsere Ecken sind allgemein über die Saison hinweg irgendwie nicht so toll.
Ja, und vorne Polter.
Ja, absolut, aber dann ist halt die Frage, wie man das dann wahrscheinlich so ab Minute 60 umstellen müsste, wenn Polter eben rausgeht. Wäre dann wahrscheinlich so, dass man dann freibringen müsste oder halt mit Karaman in die Spitze geht und Skarke einwechselt. Ist dann aber auch ein
Ich
bisschen
sag
abhängig
mal,
vom Spielgeschehen, würde ich sagen.
ja, genau. Ich sag mal so, wenn wir in Führung wären, würde ich freibringen, der dann sehr
Ja.
gut nochmal anlaufen kann. Sollten wir aber ein Tor machen wollen, müssen, würde ich vielleicht auch sogar frei bringen und dann zusammen mit Karaman als Doppelspitze spielen und dann noch Skarke reintun und dann irgendwie einen aus Kral und Kraus irgendwie auflösen. Plus dann halt Polter auswechseln.
Ja, oder dass du halt
Ja.
es vielleicht so machst, dass du Skarke quasi so als rechten Wingback quasi spielen musst, weil du halt in das Risiko gehen musst und dann eben zum Beispiel, was weiß ich, Kaminski rausnimmst und dann hinten eine Dreierkette aus Brunner, Pfannenberg und Matriciani bildest, die ja auch eigentlich
Ja.
alle irgendwie zentral spielen können. Und dann hast du quasi eine Dreierkette und gehst dann mit Wingbacks rein zum
Ja.
Ende, wenn es eben gar nicht anders geht, wäre auch noch eine Option, die man eben wählen könnte.
Genau. Okay, dann, ja, und dann wäre also noch ein Tipp zum Spiel. Boah, ich tippe auf ein 1:2-Sieg. Ich muss halt positiv einfach das
1 zu 2 Sieg für
bestmögliche,
uns, okay.
ja, bestmögliche Ergebnis. Ich sag Tore machen. Holter und Bülter.
Und bei Leipzig?
Bei Leipzig macht ein Tor Timo Werner.
Oh Gott, oh bitte nicht. Gut, also mein Tipp, Cedric, bist du bereit? Für
Ja.
meinen letzten Tipp in der Saison. Ich tippe auf ein 1:1 und Bochum verliert in Leverkusen. Wir gehen in die Relegation. Ist also altbekannter Unentschieden-Tipp von mir, aber was man auch dazu sagen muss, wenn ich unentschieden getippt habe, haben wir auch nicht verloren. Und das wird auch dieses Mal passieren. Ich tippe unentschieden,
Ja.
entweder wir gewinnen oder wir spielen unentschieden durch meinen Tipp. Die beiden Tore machen einerseits Szoboszlai bei RB und bei uns macht dann das Tor Polter.
Ich habe ja erst gedacht, bei meinem Tipp Nkunku, aber ich habe gedacht, ich spiele mit der B11, dann Timo Werner, der im letzten Spiel, glaube ich, gar nicht gespielt hat. Ja, ich würde deinen Tipp gerne nehmen, weil das heißt, dass wir dann gerade auch mit Bochum-Kombination, dass wir dann den 16. Platz nehmen. Und ich würde mich sogar mega freuen auf so Relegationsspiele. Das macht so Bock, glaube ich.
Das glaube ich nicht. Also da, ich habe einen Stuttgart-Fan, der hat das auch schon ein bisschen mitmachen
Ja.
dürfen. Ich glaube, das macht nicht so Bock. Der erzählt mir jedes Mal, er will lieber direkt absteigen als Relegation. Also ja, mal
Ja,
schauen.
aber wenn du jetzt vom 17. Platz kommst und dann am Ende den 16.
Zumindest die
Platz
Chance hast,
kriegst,
klar, ja.
dann und vor allen Dingen auch nach der Hinrunde dann die Möglichkeit hast, zwei Relegationsspiele gegen den HSV zu spielen, ey, das wird's, also ich find's richtig geil. Klar, Nervenkitzel auf jeden Fall, aber ich würde
Ich
mich
brauche wirklich einen
sowas auch.
Herzschrittmacher für die beiden Spiele. Also vor allem dann auch nach dem ersten Relegationsspiel, wenn du dann nochmal 3, 4 Tage warten musst bis zum zweiten, das wird die
Ja.
Hölle auf Erden. Wenn du vor allem, wenn du da so mit einem 1:0-Niederlage, vor allem, wenn wir, stellen wir mal vor, also das ist jetzt auch wieder sehr, sehr hypothetisch, ne? Wir spielen Relegation, verlieren 1:0 heim in der Veldins-Arena und
Ja.
müssen dann 3 Tage später auswärts in Hamburg ran und müssen das irgendwie retten. Also das wäre ja wirklich, also da könnte ich wirklich 4 Nächte nicht schlafen.
Ja. Ich glaube, mit den Heimfans, also mit in der Veltins Arena werden wir nicht gegen HSV verlieren. Das werden unsere Fans nicht zulassen, aber ich will das einfach auch mal mitnehmen, so als Fan da sein, so eine
Als
Relegation.
Erlebnis.
Vor allen Dingen, ja, sagen wir jetzt mal so, klar, jetzt ist das voll wahrscheinlich, dass Schalke vielleicht irgendwann mal nochmal Relegation spielt, weil wenn wir absteigen, sind wir wahrscheinlich eh erstmal so eine Fahrstuhlmannschaft oder könnten gut und gerne eine Fahrstuhlmannschaft werden. Und mittlerweile sind wir ja auch, wenn wir die Liga halten werden, eher unten anzusiedeln als oben. Deswegen, früher war das halt, wo wir Champions League gespielt haben, war das halt, Relegation wird Schalke niemals spielen, so, und dann sind wir abgestiegen. Und ja, wenn es ganz blöd läuft und wir irgendwie nicht mehr hochkommen, dann wird es halt auch sehr, sehr schwierig. Und da gibt es ja halt auch Beispiele, wie man ganz abkacken kann. Und dann sind Relegationen auch irgendwann nicht mehr so da. Aber so, also erstens glaube ich nicht, dass wir absteigen. Und wenn wir absteigen, werden wir, glaube ich, wieder direkt aussteigen. Ja, genau. Dann haben wir noch ein paar andere Themen, die können wir eigentlich schnell behandeln. Sind ja jetzt auch schon wieder lang unterwegs. Kral, Thema Kral, da gab es jetzt Gerüchte. Hieß ja die ganze Zeit, er soll nach Union wechseln. Jetzt ist auf einmal Gladbach im Gespräch und wir sollen auch noch irgendwie dann Hut mit
Chancen drauf haben,
rein,
ja.
genau, reingeworfen haben und Chancen haben. Wie wichtig ist Kral für unser Spiel? Kann man den ersetzen? Ich rede jetzt von der Bundesliga, bei der zweiten Liga wirst du den so oder so nicht halten können.
Ja, also ich finde klar, Kral ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns in der Saison gewesen, hat sehr, sehr viele gute Leistungen auch für uns gezeigt. Was man da auch dazu sagen muss, ich finde, teilweise wird er auch ein bisschen überbewertet von vielen Schalke-Fans. Also, wenn du da mal die auf Twitter durchguckst, wenn da immer diese Kral-Abgangsgerüchte sind, wird da immer sehr, sehr viel geschrieben von, ja, keine Ahnung, wir sind verloren und bla, bla. Klar, Kral-Abgang würde sehr, sehr wehtun, ist ein sehr, sehr cooler Spieler, identifiziert sich auch mit dem Verein, macht gute Spiele, aber hat auch sehr, sehr oft diese Spiele dabei, wo er wirklich katastrophal spielt, wie jetzt gegen Bayern zuletzt. Oder hatte dann auch teilweise mal die Phase, wo er 3 Spiele in Folge nicht so gut war. Ich würde ihn tatsächlich, wenn ich die 3, 4 wichtigsten Spieler aus unserem Kader aufzählen müsste, nicht mal nennen. Ich glaube auch bei 5 nicht. Aber trotzdem wäre es natürlich ein guter Spieler, den man gerne halten könnte, weil man eben gesehen hat, dass er funktioniert bei uns. Aber ich glaube schon, dass man für einen Kral auch einen guten Ersatz finden könnte, wenn er eben wegwechseln würde. Es ist nur sehr, sehr ärgerlich, dass dann schon wieder ein Spieler von uns zu einem direkten Konkurrenten nicht, aber zu einem Konkurrenten aus der Bundesliga wechselt und man sich dann wieder in anderen Trikots angucken darf und wieder an Erinnerungen schwelgt, wie wir mit ihm die Klasse gehalten haben oder sonst was.
Vor allen Dingen, wenn dann da Gladbach wieder aktiv wird. Die
Mit
wollen
Dieter
ja auch
Kura
angeblich,
schon, ja.
Ja, die wollen auch angeblich Kraus holen, wenn wir absteigen.
Die wollen
Also
alle von uns haben.
ja, die haben da irgendwie was. Ich finde Klapper eigentlich aber trotzdem sympathisch. Kurze Frage noch, wären so deine fünf wichtigsten Spieler?
Boah, das ist schwierig. Also auf jeden Fall Fährmann aktuell, Jens,
Hm?
dann Bülter, klar.
Hm?
Dann wäre wahrscheinlich schon, also wenn er jetzt das zeigt, was er in den letzten Spielen kurz anklingen hat lassen, würde da auch Polter reinrutschen. Aktuell wäre er nicht drin, aber was man jetzt in den letzten Spielen für Ansätze gesehen hat, hätte Polter auf jeden Fall das Potenzial, da reinzurutschen. Dann finde
Hm?
ich in der Top 4, also Top 4 Spieler wäre für mich Salazar wahrscheinlich. Und der fünfte wäre dann wahrscheinlich Kraus und dann würde wahrscheinlich. Wobei Brunner muss man auch auf jeden Fall noch nennen. Brunner wäre noch ein
Wollte ich gerade
Kandidat.
sagen.
Und Kral wäre dann wahrscheinlich so 7, 8 rum.
Also bei mir Salazar, ich sehe Kral stärker als Salazar, auch über die ganze Saison und auf einem ähnlichen Niveau wie Kraus. Aber für
Warte ganz
mich.
kurz. Über die Saison hinweg gehe ich da mit, dass Kral wichtiger war. Aber wenn du es jetzt auf die aktuelle Form runterbrichst, würde ich sogar aktuell Salazar als wichtiger bezeichnen. Vor allem in den letzten 5 Spielen, wenn du es darauf zurück, stufst, würde ich aktuell mit Salazar gehen. Ansonsten, wenn du jetzt wirklich auf die Saison blickst, würde ich auch sagen, war Kral auf jeden Fall wichtiger als Salazar, klar.
Ja, und auch, ich fand, der hat jetzt auch gegen Frankfurt sehr gut gespielt, der Kral. Also, das war
Salazar aber
schon.
finde ich auch. Und wenn du eben jetzt das Bayern-Spiel vor allem jetzt auch in den letzten Spielen noch mit drin hast, dann sind da halt auch leider Spiele dabei, wo Kral eben nicht so gut überzeugt hat. Deswegen finde ich es knapp, aber aktuell wäre Salazar noch drüber. Aber um jetzt die Top 5 nochmal zu korrigieren, also Brunner wäre auf jeden Fall über Salazar.
Ja.
Ja, ansonsten bleibe ich da eigentlich soweit bei.
Oder wäre bei mir halt auch sehr, sehr unterschätzter Spieler. Ne, der ist. Habe ich auch, ich weiß nicht, im Video oder im Livestream irgendwie gesagt, Bruna merkst du echt erst, wie gut er ist, wenn er halt mal fehlt, so.
Ja,
Und dann
absolut.
die rechte Seite einfach vogelwild, dann Polen ist offen, so nach
Wird
dem
auch
Motto.
leider
Der
echt oft
macht.
vergessen, so wie von mir gerade.
Ja, ist so, aber der macht die Seite dicht. Der hat jetzt Kolo Muani aus dem Spiel genommen, so als ob es nichts wäre, so. Bayern
Ja.
will den für 150 Millionen, ist der irgendwo gerade auf dem Markt und. Ja, der ist so underrated und ich finde, der ist echt ein Top-Spieler. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Aber wir sind uns einig, dass wir gerne Kral auch im nächsten Jahr hätten, ne?
Klar, also wenn es möglich
Wenn da eine
ist, auf jeden Fall
Möglichkeit
sehr, sehr
gibt, ja.
gerne, aber ich finde nicht, dass er unersetzlich wäre. Also da kann man auf jeden Fall einen guten Ersatz für verpflichten, wie jetzt es zum Beispiel schwieriger wäre, wenn jetzt zum Beispiel Moritz Jens eben nicht verpflichtet werden würde. Aber der würde ja bleiben, wenn wir die Klasse halten.
Und Flick, meinst du, der könnte den direkt ersetzen? Der ja ausgeliehen war an Nürnberg? Oder reicht
Finde
das
ich
nicht?
schwierig. Ich glaube aktuell nicht. Also man muss ja auch sagen, Nürnberg aktuell keine so gute Saison, immer noch im Abstiegskampf drin, könnten noch Relegation spielen, wenn Bielefeld gewinnt und sie verlieren. Also auch das wieder ein Punkt, der für Schalke nochmal schlechter laufen könnte bei der ganzen Saison. Also es spitzt sich wirklich alles zu. City dann vielleicht noch der erste Champions League-Titel. Also wirklich eine Häufung der Ereignisse, die echt total super sind. Ja, aber zurück zu Flick. Muss man sagen, also ich finde, der hat, also ich habe ein paar Spiele gesehen, hat einen guten Eindruck gemacht. Aber wenn wir die Klasse halten, glaube ich nicht, dass er da direkt reinrutschen kann für Kral und dieselbe Qualität mitbringt. Ist, glaube ich, auch ein bisschen anderer Spielertyp. Bringt nicht so viel Dribbelstärke, beziehungsweise auch teilweise Schuss und Passqualität mit. Passt vielleicht schon eher, aber im Allgemeinen braucht Flick, glaube ich, noch ein bisschen. In der Bundesliga wäre er auf jeden Fall im nächsten Jahr bei mir mit im Kader dabei. Würde dann eben die Rolle von Latzer einnehmen, dass er dann gerne
Ja.
reinrotieren kann. Aber für die Starter würde es in der Bundesliga für mich noch nicht reichen. Zweite Liga vielleicht schon eher.
Zweite Liga sehe ich den als Stammspieler, Bundesliga sehe ich ähnlich wie du. Also ich würde Latzer auch dann langsam mal so gar nicht mehr einsetzen und dann halt, oder nur in äußersten Notfällen und dann halt. Fliegt die Rolle, die Latzer jetzt diese Saison hat, soll der dann
Ja.
übernehmen. Ja, dann ein wichtiges Thema auch, Norbert Elgert will mindestens 2 Jahre weitermachen. Da hieß es ja auch, okay, vielleicht hört er bald auf. Klang auch immer so von seiner Seite aus. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Nachricht, die sehr, sehr viele Schalke-Fans auch freut, oder?
Absolut. Also bei Norbert Elgert war es ja so, dass er überlegt hatte, jetzt nach der Saison oder nach der nächsten aufzuhören, also vielleicht noch eine zu machen. Aber dann vor allem halt die Spieler auch auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, dass er unbedingt bleiben muss und sie unter ihm eben sich zum Profi hochspielen wollen. Und er auch selber gesagt hat, dass er eben sich dass er sich selber nicht vorstellen kann, Spieler von Schalke und auch ein bisschen von sich selbst zu überzeugen, wenn er eben selber bald gar nicht mehr da ist. Ja, ich hoffe, das entwickelt sich zu einem Kreislauf und Norbert Elgert macht noch bis 100 weiter, aber dass das passiert, ist wahrscheinlich ja unwahrscheinlich. Deswegen, also mindestens 2 Jahre sind schon mal sehr, sehr gut, dass er das noch macht. Das heißt, die Jugend ist erstmal in den nächsten Jahren noch ganz gut aufgestellt. Ich denke, es können auch ziemlich sicher 3, 4, 5 Jahre vielleicht noch draus werden. Dann wird aber, denke ich, Schluss sein. Aber er hat ja auch angekündigt, dass er danach wahrscheinlich noch dem Verein gerne erhalten bleiben würde, in anderen beratenden Funktionen vielleicht. Ja, Norbert Elgert allgemein eine sehr, sehr wichtige auch Identifikationsfigur für uns.
Finde ich voll und man hat, merkt ja, wie viele Spieler auch bei uns rausgekommen sind und im Profibereich es geschafft haben. Nicht nur die Spieler, die dann bei uns geschafft haben, sondern auch über Umwege immer wieder dann im Profibereich geschafft haben. Teilweise auch bei, sag mal, eher schwachen Mannschaften hast du dann immer irgendwie noch so einen Diamanten dann da geformt oder hat der Elgert dann Diamanten geformt, wie beispielsweise Malik Chau jetzt letzte Saison oder ne, diese Saison noch gewechselt zur AC Mailand für viel Geld, der da jetzt Champions League Halbfinale Stamm gespielt hat. Und da kommen immer wieder Spieler, sei es ein McKenny, der nach Juventus gegangen ist für viel Geld und Kehrer nach Paris und im Prinzip auch
Patriciani auch, bald nach Real Madrid, also die Liste kann man weiterführen.
Ja, wirklich. Wobei, ich glaube, der kam direkt in die U23 aus Lippstadt, war das, glaube ich, oder? Der war, glaube ich, gar nicht beim Elgert. Ja, auf jeden Fall, selbst bei schwachen Jahrgängen hat er immer irgendwie Leute rausgeholt und die in die Profimannschaft gebracht, um hier vielleicht mal eine kritische Stimme reinzubringen. Die A-Jugend in den letzten Jahren hat aber trotzdem, war nicht so erfolgreich wie noch vor 6, 7, 8 Jahren. Ich glaube persönlich, das liegt weniger an Norbert Elgert. Viele sagen vielleicht, ja, der macht nicht mehr die neueste Entwicklung mit. Ich glaube schon, also der macht für mich den Eindruck, als ob der sich stetig auch fortbildet, weiterbildet, ist sehr interessiert, sehr, sehr.
Das tut auf jeden Fall, ja. Hat man, also sehr, sehr ich neu, weiß nicht, ob du vielleicht auch das Meine Geschichte-Video von Sky gesehen hast. Also er hat da auch gesagt, dass er da eben sehr, sehr viel Bücher liest, um sich eben an anderen Menschen weiter hochzuziehen und sich fortzubilden. Ja. Also der ist auf jeden Fall niemand, der in der Zeit stecken bleibt und der hat ja auch selber mehrfach schon eben den Verein in Anführungszeichen kritisiert dafür, dass eben nicht mehr so viele Gelder eben dafür investiert
genau, da
werden,
die Jugend
zu verbessern. Genau. Dann erzähl weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ja, weil klar, das sieht vielleicht jetzt so auf den ersten Blick so aus, okay, wir holen jetzt nicht mehr oder werden jetzt nicht mehr Meister und so weiter und so fort. Aber wenn du mal guckst, was alleine so die Nachbarn, so die Zecken für Gelder investieren im Jugendbereich, und da kann man ja überall weiter gucken und da halten wir einfach nicht mehr mit, muss man so ehrlich sein. Also wir nehmen auch ab und zu mal Geld für ausgewählte Spieler in die Hand, das ist dann mal so ein Bossogan oder so, aber teilweise die Zecken haben Spieler geholt, die hatten schon Profi-Erfahrung und die werden dann nochmal für die Jugend.
Bellingham als Talent für 20 Millionen geholt, also klar hat sich ausgezahlt, aber also das können wir halt nicht einfach so machen. 20 Millionen wäre für uns aktuell nicht mal im entferntesten Sinne überhaupt ein möglicher Transfer, also nicht mal 2 Millionen sind für uns so leicht zu machen, für einen normalen guten Spieler, den wir jetzt in der Bundesliga verpflichten wollen würden. Deswegen, also das sind einfach ganz andere Summen, mit denen die anderen Mannschaften da hantieren können und durch unsere schlechte Verfassung können wir da halt aktuell leider einfach nicht mitspielen.
Ja, und ich finde, also wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig, gerade, man merkt auch gerade so in den jüngeren Jahrgängen, U17 sind wir noch deutlich stärker, aber sobald es gerade in der U19 wird, dann noch mehr Geld in die Hand genommen, um Spieler zu überzeugen, zum Verein zu wechseln, dann wird es halt immer schwieriger, da die Top-Talente an uns zu binden. Und deswegen, ich glaube, das hat nicht nur ausschließlich damit zu tun, ob der Trainer gut ist oder schlecht ist, ob die Spieler besser werden oder gut performen, sondern auch, dass die Konkurrenz nicht schläft und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt.
Ja, bin ich voll bei dir.
Okay, dann kommen wir zum Quiz der Woche, bevor du dann den Spieler bekannt gibst. Heute Gewinner Doppelpack. Denn DigiDLP wieder als erstes den richtigen Spieler genannt. Und es war natürlich Di Santo. Und er hat uns hier auch eine Nachricht noch hinterlassen. Möchte mein Kumpel Imp ist der Beste grüßen. Ja, du bist gegrüßt.
Grüße
gehen und,
raus.
Genau, wenn du auch hier erwähnt werden willst, dann pass jetzt auf, was der Luca für einen Spieler mitgebracht hat. Und wenn du der Erste bist, der den Spieler errät, dann bist du in der nächsten Folge, wirst du auch vorgelesen.
Genau, also der gesuchte Spieler hat angefangen, also wir machen das ja wie immer, kennt das Prinzip, Dorfvereine werden nicht aufgezählt, hat begonnen in der Leverkusen-Jugend, hat sich da dann hochgearbeitet bis hin zu den Profis, ist dann von da ausgeliehen worden an Hansa Rostock, danach direkt zu St. Pauli ausgeliehen worden und ist dann gewechselt zum altbekannten Verein, gegen den wir gerade gespielt haben, Eintracht Frankfurt, aka Kultfurt, und ist dann von da zu uns eben gewechselt und von uns dann zu Union Berlin und spielt jetzt aktuell bei Arminia Bielefeld.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Schreib's gerne in die Kommentare.
Weißt du es denn, Cedric? Und
ja, also das kriege ich noch hin. Das kriege ich hin. Ja, also schreib gerne den gesuchten Spieler in die Kommentare. Wenn du der Erste bist, wirst du, wie gesagt, vorgelesen. Ja, wir sind jetzt auch zum Ende der Folge angekommen. Wieder eine sehr, sehr lange Folge, aber hat mega Spaß gemacht. Boah, nächste Folge werden wir dann sehen, ob wir noch ein paar Spiele zu spielen haben, ob wir die Klasse halten oder ob wir nächstes Jahr in der zweiten Liga sind. Das wird auf jeden Fall ja jetzt sehr, sehr spannend, das Wochenende. Sehr viel Nervenkitzel. Ich bin gespannt, was wir da sehen werden. Ich bin auf jeden Fall live. Wenn ihr vorbeischauen wollt, gerne Schalke Corner abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Ja, wie ihr uns unterstützen könnt, einfach kommentieren, liken, abonnieren, einfach den Algorithmus kitzeln. Ich will mich bedanken bei euch. Letzte Folge auch wieder 700 Klicks. Das ist keine... wie nennt man das? Das ist
Selbstverständlichkeit.
Keine Selbstverständlichkeit, danke. Und ja, deswegen, ja, ich freue mich dann nächste Woche. Ich denke mal, in der Sommerpause werden wir dann mehr über Transfergerüchte und sowas reden, Kaderplanung machen und so weiter, aber ja. Erstmal geht es jetzt in den letzten Spieltag.
Und wir wollen dann vor allem natürlich auch erreichen, dass wir, also entweder wir halten direkt die Klasse oder wir wollen jetzt natürlich unbedingt nochmal zwei Folgen haben, wo wir über die Relegation sprechen dürfen, deswegen hoffen wir natürlich auf das Beste, hoffen wir, dass einer von unseren beiden Tipps aufgeht und wir irgendwie die Klasse halten. Das wäre sehr, 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 sehr wichtig.
Ja, dann ja, danke an euch, danke an dir, Luca. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit dem Ausgang, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Boah, boah, das wird schlimm.
Ja, du bist jetzt schon nervös, ich bin auch nervös.
Ja,
ja, wir kehren uns raus aus der Folge. Macht's gut, bis dahin von mir, Glück auf.
Glück auf.